38% of Ohio's teenagers have spent money on gambling in video and online games. And the earlier a child is introduced to gambling behaviors, the higher the risk of experiencing a gambling disorder as an adult. Start the conversation at changethegameohio.org.
Herzlich willkommen bei Puppies in Crime, unserem True Crime Podcast.
Ich bin Ulrike.
Und ich bin Amanda.
Wir müssen uns, bevor wir mit dem Fall anfangen, einmal unglaublich doll bei euch allen bedanken, denn die erste Location der Tour ist ausverkauft. Köln ist einfach ausverkauft. Wir konnten ja immer nicht sehen, wie viele Plätze in Köln noch frei waren. Und dann haben wir auf einmal die Nachricht bekommen, dass es jetzt ausverkauft ist. Und ja, total unglaublich eigentlich.
Ja, vielen Dank an alle, die nach Köln kommen, aber natürlich auch die schon Tickets für die anderen Städte haben. Da wird es langsam auch knapp. Also wenn ihr uns sehen möchtet, dann würden wir uns total freuen. Und wie immer, wir posten euch die Links in die Folgenbeschreibung oder wir haben den auch im Linktree. Da könnt ihr auch dann gucken, wo ihr Tickets bekommt. Und wir freuen uns sehr auf euch.
Ja, und dann würde ich sagen, nicht lang schnacken. Ich fange direkt mal mit dem Fall an. Wir begeben uns heute, wie ihr vielleicht gesehen habt, nach Schottland. The One Who Got Away. Vielen von euch ist dieser Begriff bestimmt bekannt, beziehungsweise euch ist die Idee dahinter vertraut. The One Who Got Away, also quasi der oder die, die entkommen ist, beschreibt im englischsprachigen Raum oft einen ganz besonderen Menschen. Falls euch dieser Begriff nichts sagt, habe ich mal ein paar Erklärungen von Urban Dictionary mitgebracht, die den Begriff ein bisschen genauer beleuchten bzw. erklären. Josie-182 bzw. 182 schreibt 2016, dass The One Who Got Away eine Person ist, mit der man eigentlich zusammen sein sollte. Doch die Beziehung zu dieser Person ist, sei es durchs Schicksal oder durch irgendetwas, was man getan hat, gescheitert. Während das Leben dann weitergeht, wundert man sich, was mit der Person alles noch hätte werden können. Bella, My Cat is Cute, schreibt 2018, dass es eine Person ist, für die du viele Gefühle hattest und immer noch hast. Die eine Person, die es wert gewesen wäre. Und bei der du dich fragst, warum es nicht geklappt hat. Ob du vielleicht hättest mehr tun sollen, ob du dir mehr Mühe hättest geben sollen. Am Ende denkst du, dass du über ihn oder sie hinweg seist, aber eigentlich gibt es niemanden, der vergleichbar ist. Und zum Abschluss eine ganz kurze Erklärung von Mr. Special aus dem Jahr 2019. The One Who Got Away ist die eine Person, die die wahre Liebe deines Lebens hätte sein können. Die eine Person, bei der du dich immer fragst, was wäre wenn oder was wäre gewesen wenn. Grob zusammengefasst, The One Who Got Away ist also eine Person, die in dein Leben getreten ist, die Eindruck hinterlassen hat und die jetzt vielleicht irgendwo da draußen ist. Zum Greifen nah oder doch ganz fern. Die eine Person, die nachts durch deine Gedanken spaziert, sich in Tagträume schleicht und dich einfach nicht mehr loslässt. Bei der du dich fragst, was wäre wenn? Was wäre gewesen? Hätte ich mehr tun können? Habe ich alles richtig gemacht? Werde ich nochmal eine zweite Chance bekommen? Auch im Leben des Schotten Ian Wishart gibt es eine Person, die für ihn the one who got away ist. Eine Person, die seit Jahren durch seine Gedanken geistert. Eine Person, an die er denkt und bei der er sich fragt, habe ich alles richtig gemacht? Hätte ich mehr tun können? Doch anders als bei den meisten Menschen hat Ian Wishart kein Gesicht vor Augen, wenn er an The One Who Got Away denkt. Er hat keine Stimme im Ohr, er kennt nicht mal ihren Namen. Denn sie ist ein Phantom. Ein unglaublich brutales Phantom. Mehr als 3 Jahrzehnte lang war Ian Wishart bei der schottischen Polizei im Dienst gewesen. Er war kompetent, erfolgreich und hatte sich bis zum Chief Superintendent hochgearbeitet. Als er 1998 in den wohlverdienten Ruhestand geht, kann er zufrieden auf eine lange, beispielhafte Karriere zurückblicken. Wäre dann nicht dieser eine Fall? Die eine harte Nuss. Unknackbar. Das Phantom, das Wishart und seine Kollegen einfach nicht schnappen konnten. Der Mörder von Wee Mary. The One Who Got Away. Und genau diesen einen Fall werden wir uns heute angucken. Wir begeben uns in den Oktober 1984. Crowley Court ist ein achtstöckiges Gebäude im Art Deco-Stil und wurde in den 50er Jahren als soziales Wohnprojekt für alleinstehende Frauen gebaut. 88 kleine Einraumwohnungen, ausgezeichnet mit einem Designpreis, fortschrittlich für die Zeit. Bei den Menschen vor Ort ist Crowley Court jedoch als Spinster Flats bekannt, also alte Jungfernwohnungen. Eine ekelhafte sexistische Bezeichnung, die wir natürlich nicht verwenden werden. Es ist der 2. Oktober und Martin Cullen und seine Freundin June stehen vor einer der Wohnungen von Crowley Court. Seit Tagen haben weder Martin noch seine Geschwister von ihrer Mutter Mary gehört und es ist Zeit, mal nach dem Rechten zu schauen. Von einer Nachbarin haben Martin und June sich einen Schlüssel für Marys Wohnung besorgt. Doch die Tür ist widerspenstig und lässt sich auch mit dem Schlüssel nicht öffnen. Martin ist klar, dass die Tür nichts Gutes verbirgt. Das verrät ihm der ekelhafte Gestank, der vor der Wohnung seiner Mutter durch die Luft zu wabern scheint. Sie haben keine Zeit. Martin nimmt alle Kraft zusammen und tritt die Tür ein. Der Geruch, der jetzt plötzlich aus der Wohnung strömt, ist kaum auszuhalten und stellt sich wie eine Wand vor Martin, der keinen Schritt weitergehen kann. June schiebt sich an ihm vorbei in die Wohnung seiner Mutter. Dann beginnt sie zu schreien. Und Martin wird klar. Seine Wee Ma ist tot. Mary Ann, die Frau, die Martin Cullen als Wee Ma, also kleine Ma, bezeichnet, hat in ihrem Leben viele Namen getragen. Mary Ann Murphy, Cullen, Mullen und jetzt McLaughlin. Sie wird Wee Ma genannt. Die Menschen in der Nachbarschaft kennen sie als Wee Mary und ihre Enkelkinder als Funny Granny. Viel wissen wir nicht über ihr Leben. Mary hatte eine harte Kindheit. Ihre Mutter starb, als sie 5 Jahre alt war. Den goldenen Löffel sucht man in ihrer Biografie vergeblich. Sie heiratet mit Mitte 20 und bekommt mit ihrem Ehemann Joe 6 Kinder. Als das Jüngste 2 Jahre alt ist, verlässt sie die Familie. Scheiden lässt sie sich jedoch nicht. Es folgt eine weitere Beziehung und 5 weitere Kinder. Doch auch diese Beziehung hält nicht. Jetzt, im Jahr 1984, ist Mary 58 Jahre alt. Sie trägt einen adretten Kurzhaarschnitt. Sie wird als witzig beschrieben, als eine Frau, die den Widrigkeiten des Lebens mit einem breiten Lächeln entgegentritt. Die gut mit Menschen kann, die liebevoll ist, die gerne feiert, spielt und sich in Pubs unter die Menschen mischt. Happy go lucky. Doch ihr Lächeln, ihre heitere Art scheint nicht nur eine Einladung, sondern auch ein Schutzschild zu sein. Eine Maske, die eine verlorene Seele versteckt. Eine Frau, die versucht, der Einsamkeit ihrer kleinen Wohnung zu entkommen. Die versucht, sich vom Chaos in ihrem Leben abzulenken. Die so schnell mit Menschen ins Gespräch kommt, gerne zu sich nach Hause einlädt und sich doch nie wirklich öffnen kann. Als die Ermittler in Marys kleiner Wohnung stehen, ist von ihrem Lächeln nichts mehr zu sehen. Mary liegt auf dem Bett, das Gesicht nach oben, ihr Gebiss neben ihr. Ihr grünes Kleid ist falsch herum. Ein Stoffband ist fest um ihren Hals gewickelt, verknotet und schneidet in das weiche, verweste Fleisch. Blutspuren gibt es keine, weder auf der Leiche noch in der Wohnung. Aufgrund des fortgeschrittenen Stadiums der Verwesung geht der Gerichtsmediziner davon aus, dass Mary seit mindestens 5 Tagen tot in ihrer Wohnung liegt. Sie war stark alkoholisiert gewesen, als man ihr das Stoffband um den Hals wickelte und ihr die Luft abschnürte, bis der Tod eintrat. Der Mord an Wee Mary schockiert und die Bereitschaft, Ian Wishart und sein Team bei den Ermittlungen zu unterstützen, ist überwältigend. Urlaube werden verschoben und abgebrochen, Überstunden gesammelt. Tatort und Leiche werden untersucht, Beweise gesichert, Video und Fotos vom Tatort aufgenommen, Akten durchforstet, Zeugen und Zeuginnen befragt. So groß die Bereitschaft der Kollegen und Kolleginnen, die Ermittlungen zu unterstützen, auch ist, so gering scheint sie bei der Bevölkerung zu sein. Die Uniformen der Polizei scheinen hier im Bezirk nicht gern gesehen zu sein. Trotz der geringen Aussagebereitschaft schaffen die Ermittler es, Marys vermutlich letzte Stunden zu rekonstruieren. Der letzte Tag, an dem Mary lebend gesehen wurde, war der 26. September gewesen. Sie hatte den Abend in verschiedenen Bars und Clubs verbracht, Domino gespielt und hatte, laut ihrer Tochter Catherine, die mit von der Partie war, einen glücklichen Eindruck gemacht. Betrunken habe sie nicht gewirkt. Als Catherine sich auf den Nachhauseweg macht, bleibt ihre Mutter Mary noch in der Bar und spielt weiter Dominos, ehe sie die Bar um kurz vor 11 Uhr verlässt. Sie macht noch einen Abstecher zu Amandos, einem Fish and Chip Shop, wo sie einen kleinen frittierten Snack und eine Packung Zigaretten holt. Sie scheint immer noch bei bester Laune zu sein, scherzt mit den Angestellten herum und bittet sie, ihr auf Italienisch eine gute Nacht zu wünschen. Dann macht sie sich auf den Weg in Richtung Crowley Court. Jedoch möglicherweise nicht alleine. Nicht einmal 100 Meter von Armandos, dem Fish & Chip Shop, wird Mary in Begleitung eines jungen Mannes gesehen und es scheint, als ob sie danach gemeinsam die Straße entlang laufen. Trotz aller Bemühungen der Polizei. Der junge Mann kann nicht ausfindig gemacht werden. Eines scheint den Ermittlern und auch Marys Familie jedoch klar zu sein. Mary muss ihren Mörder selbst in ihre Wohnung gelassen haben. Eine ihrer Töchter sagt aus, dass Mary in der Vergangenheit öfters Menschen zu sich nach Hause eingeladen hatte. Und zwar sowohl Bekannte als auch Menschen, die sie gerade erst kennengelernt hatte. 5 Tage vor Marys Ermordung meint eine Nachbarin, einen jungen Mann in Marys Wohnung erkannt zu haben. Er habe auf dem Sofa gesessen und eine Frau, vermutlich Mary, habe hinter ihm gestanden. War das derselbe Mann gewesen, mit dem Mary am Abend des 26. September gesehen wurde? Marys Wohnung liefert den Ermittlern viele mögliche Beweise. Sie sichern unter anderem DNA-Proben, Zigarettenstummel, Sperma auf Marys Kleid und einen dunklen BH, den sie einige Tage nach dem Fund der Leiche in der Nähe der Wohnung finden und der, laut Einschätzung von Marys Freund, möglicherweise von ihr sein könnte. Doch die technischen Möglichkeiten, all diese Beweise auszuwerten, sind begrenzt. Weit entfernt von dem, was Jahrzehnte später zum Standard werden wird. Und so wird der Fall Mary McLaughlin zum Cold Case. Dem einen Fall, der unknackbar scheint. Ganz so kalt wie viele andere Cold Cases wird Marys Fall jedoch nie. Ihre Familie, allem voran ihre Tochter Gina, gibt alles dafür, dass Marys Fall nicht in Vergessenheit gerät und auch die Polizei in Glasgow hat nicht vor, Marys Mörder einfach entkommen zu lassen. Alle Jahre wieder werden die Akten aus dem Schrank genommen und Staub aufgewirbelt. 1999, 2002 bis 2004 sowie 2006 bis 2008 unternehmen die Ermittler Versuche, DNA des Täters auf den Beweismitteln zu finden. Ohne Erfolg. Die einzige DNA, die sie finden, ist die von Mary. 2014, 30 Jahre nach dem Mord an Mary, wagt das Forensic Services Cold Case Team der schottischen Polizei dann wieder einen neuen Versuch. Unter der Leitung von Nian Stevenson und Joanne Cochrane sollen alle Beweismittel vom Tatort noch einmal untersucht werden. Unter anderem werden Zigarettenstummel, Spermaspuren, der damals in der Nähe der Wohnung gefundene dunkle BH und vor allem auch das Tatwerkzeug untersucht. Das Stoffband, mit dem Mary damals stranguliert wurde, war vom Täter doppelt verknotet worden. Während einer der beiden Knoten in der Vergangenheit geöffnet und auf DNA untersucht wurde, war der zweite Knoten niemals genauer unter die Lupe genommen worden. Als die forensische Biologin Joanne Cochrane und ihr Team nun die Knoten öffnen, gehen sie mit äußerster Vorsicht vor. Die letzten 30 Jahre haben dem Stoff ordentlich zugesetzt. Stück für Stück öffnen sie den Knoten, wobei sie jeden Schritt fotografisch festhalten. Die genommenen DNA-Proben werden dann auf dem neuesten Stand der Technik analysiert. Die DNA, die sie finden, stammt von Mary und von einer unbekannten männlichen Person. Teile des männlichen DNA-Profils finden sich auch auf dem Zigarettenstummel, auf Marys Kleid sowie auf dem BH. Der Abgleich des DNA-Profils mit der Datenbank der schottischen Polizei gibt dem Phantom, das sie seit Jahrzehnten suchen, dann einen Namen. Graham McGill. Ein Name, der die Ermittler überrascht. Zu keinem Zeitpunkt war der Name Graham McGill auf ihrem Radar aufgetaucht. Er ist ihnen völlig fremd. Schnell wird auch klar, warum. McGill, der zum Zeitpunkt von Marys Ermordung 22 Jahre alt war, hatte bis Anfang Oktober 1984 eine mehrjährige Gefängnisstrafe wegen eines Sexualdeliktes abgesessen. Mary war jedoch entweder am 26. oder 27. September ermordet worden. Wie passt das zusammen? Die Antwort liefern alte Gefängnisakten. McGill hatte am 26. und 27. September 1984 Freigang gehabt. Vorbereitung auf sein Leben nach der Haft. Die nächsten Monate nutzt das Cold Case Team, um alte Akten zu durchforsten, mit Zeugen und Zeuginnen zu reden und all die Informationen zusammenzutragen, die die Staatsanwaltschaft für eine Anklageerhebung braucht. McGill, der von all diesen Entwicklungen nichts ahnt, befindet sich zu diesem Zeitpunkt auf freiem Fuß. 1999 war er wegen eines brutalen Angriffs und einer versuchten Vergewaltigung zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden und nach einigen Jahren auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen worden. Am 4. Dezember 2019 wird McGill festgenommen und offiziell des Mordes an Mary McLaughlin beschuldigt. Als Marys Tochter Gina von den neuesten Entwicklungen, der Festnahme des angeblichen Mörders ihrer Mutter, erfährt, ist sie skeptisch. Graham McGill ist ein Fremder. Ein Name, den weder sie noch ihre Geschwister kennen. Ein Name, den nicht einmal die Polizei auf dem Schirm gehabt hatte. Sie zweifelt daran, dass das wirklich der Mann ist, nach dem sie alle so lange gesucht haben. Dem Prozess blickt sie mit gemischten Gefühlen entgegen. Anfang April 2021, 36 Jahre nach der Tat, beginnt der Prozess gegen McGill vor dem High Court in Glasgow. McGill wird vorgeworfen, Mary mit dem Vorsatz der Vergewaltigung angegriffen und dann getötet zu haben. Zudem gibt es noch zwei weitere Anklagepunkte. Und zwar einmal der Diebstahl von Marys Schlüsseln. Da die Tür von Marys Wohnung von außen abgeschlossen war und ihr Schlüsselbund niemals gefunden wurde, geht die Anklage davon aus, dass McGill die Schlüssel gestohlen hatte. McGill wird auch beschuldigt, seine Ex-Frau und deren Kinder mit dem Tode bedroht zu haben. Dieser Vorfall bzw. diese Tat soll irgendwann zwischen dem 1. Januar 1985 und dem 31. Dezember 1988 stattgefunden haben. Graham McGill bekennt sich in keinem der Punkte für schuldig. Der Tanz zwischen Anklage und Verteidigung beginnt. Im Laufe des Prozesses werden dann jedoch sowohl der Vorwurf des Schlüsselbunddiebstahls als auch der Vorwurf der Bedrohung fallen gelassen. Am Ende geht es also ganz alleine um den Mord an Mary. Wobei insbesondere die Aussage von zwei Frauen besonders eindrücklich zu sein scheint. Das eine ist die Aussage der forensischen Biologin Joanne Cochrane, die genau erklärt, wie ihr Team damals bei der Sicherung und Analyse der DNA-Proben vorgegangen war und die Ergebnisse ihrer Untersuchung darlegt. Von den verschiedenen Orten, an denen ihr Team DNA-Spuren von McGill gefunden hat, über mögliche Wege, wie die DNA ihrer Einschätzung nach dorthin gekommen sein könnte, bis hin zu den Wahrscheinlichkeiten, mit denen die einzelnen DNA-Profile McGill zuzuordnen sind. Die andere ist die Aussage von Suzanne Russell, der Ex-Frau von McGill. Sie hatte McGill 1985 kennengelernt und 1983 geheiratet. Ihr gegenüber soll McGill den Mord an Mary gestanden haben. Er habe ihr erzählt, dass er im Pub gewesen sei und von einer Frau mehr oder weniger belästigt wurde. Sie soll ihn einfach nicht in Ruhe gelassen haben. Darauf habe er sich dann entschieden, mit ihr nach Hause zu gehen und sie dort mit ihrer Strumpfhose stranguliert, da er gerne wissen wollte, wie es sich anfühle, jemanden zu töten. Es habe ihn sehr überrascht, wie lange der Tötungsvorgang am Ende gedauert habe. Sorgen, dass die Polizei ihm auf die Schliche kommen könnte, soll er keine gehabt haben, da sein Opfer niemanden gehabt habe und quasi eine Prostituierte gewesen sei. Suzanne Russell sagt zudem aus, dass McGill sie an diesem Abend massiv bedroht habe. Sollte sie irgendwem von dieser Tat erzählen oder jemals auf die Idee kommen, ihn zu verlassen, dann würde er sie töten. Ob das wirklich so stimmt? Daran hat die Verteidigung so einige Zweifel. Hat Suzanne Russell nicht vielleicht eher ein Interesse daran, ihrem Ex-Mann McGill ordentlich Ärger einzubrocken? Und auch die ganzen anderen angeblichen Beweise und Indizien, die die Anklage vorbringt, sind laut der Verteidigerin lange nicht so aussagekräftig, wie die Anklage es gerne hätte. DNA sei keine Magie und nur weil man McGills DNA an dem Stoffband, mit dem Mary McLaughlin stranguliert wurde, gefunden hatte, heißt das noch lange nicht, dass er es um ihren Hals gewickelt und zugeschnürt hatte. Die DNA hätte auch auf anderem Wege dorthin gelangt sein können. Das hatte selbst Joanne Cochrane, die forensische Biologin, zugeben müssen. Mary McLaughlin habe zudem ein äußerst chaotisches Leben geführt und sich vielen Gefahren ausgesetzt. Augenzeugen für die Tat hatte es auch keine gegeben. Und auch an der Aussage eines Taxifahrers, der behauptet gesehen zu haben, wie Wee Mary am Abend des 26. September von einem jungen Mann verfolgt wurde, sollte die Jury einige Zweifel haben. McGill habe schließlich eine riesige Narbe an der Seite seines Gesichtes. Wenn der Taxifahrer ihn wirklich gesehen hätte damals, hätte er die Narbe dann in seiner Aussage nicht irgendwie erwähnt? Alles in allem ein schwaches Gerüst aus Indizien, das ohne eine gehörige Portion Spekulation niemals sicher zu dem Ergebnis führen könnte, dass es wirklich McGill war, der Mary ermordete. Die Jury sieht das jedoch anders. Sie folgen den Ausführungen der Anklage, die fordert, dass das einzig gerechte Urteil in diesem Fall ein Schuldspruch sei. Das Urteil der Jury, das am 9. April 2021 verkündet wird, ist einstimmig. McGill ist guilty, schuldig des Mordes an Mary McLaughlin. Dass McGill mit Vergewaltigungsvorsatz angriff, sieht die Jury hingegen nicht als bewiesen an. Bei der Verkündung des Strafmaßes wendet Judge Lord Burns sich noch ein letztes Mal an McGill. 36 Jahre nach dem Tod von Mary McLaughlin wurden sie wegen ihres Mordes verurteilt. Sie war 58 Jahre, als sie starb, und sie waren 22. Jetzt sind sie 59. Ihre Familie musste die ganze Zeit warten, um herauszufinden, wer für diese Tat verantwortlich war, wohl wissend, dass sich der Täter wahrscheinlich in der Nähe auf freiem Fuß befand. Sie hatten die Hoffnung nie aufgegeben, dass sie eines Tages herausfinden würden, was mit ihr passiert war. Sie wurden ihrer Liebe und Gesellschaft beraubt. Es ist der Beharrlichkeit der Polizeibehörden und insbesondere der Kriminalbiologen zu verdanken, dass ihre Schuld nachgewiesen werden konnte. Die Beweise zeigen, dass ihre zufällige Begegnung mit Mary McLaughlin in dieser Nacht es ihnen ermöglichte, eine verletzliche und einsame Frau auszunutzen, die wahrscheinlich betrunken war. Der Angriff ereignete sich in ihrem eigenen Zuhause, in das sie möglicherweise eingeladen hatte. Sie war nicht in der Lage gewesen, sich gegen einen Angriff von jemandem wie ihnen zu wehren. Sie haben sie mit einer Schnur erdrosselt, bis sie tot war, sie dann in ihrem Haus liegen gelassen. Laut der Aussage von Suzanne Russell, auf die ich mich beziehen kann, ist es möglich, dass sie eine kalkulierte Entscheidung getroffen haben, diese Frau zu töten. Sie wurde schließlich von einem ihrer Söhne gefunden und sie lehnen weiterhin jede Verantwortung für ihr Handeln ab. Sie zeigen daher keine Reue. Judge Lord Burns verurteilt Graham McGill zu einer lebenslänglichen Haft mit der Möglichkeit der Bewährung nach 14 Jahren. McGill zeigt keinerlei Gefühlsregung, als er schließlich aus dem Saal geführt wird. 36 Jahre lang war er the one who got away gewesen. Das Phantom, das die Ermittler und auch Marys Familie verfolgte, sich in ihre Gedanken drängte. Ein Täter, der sich sicher fühlte, unantastbar, der dachte, den Konsequenzen seiner brutalen Tat entkommen zu sein. Doch jetzt ist McGill nicht mehr the one who got away. Er ist the one they got.
Was für ein interessanter Fall. Und ich muss sagen, mein letzter Gedanke, als es dann um die Juryentscheidung ging, war schon, dass ich damit gerechnet habe, aber schon auch so, dass ich wahrscheinlich auch so entschieden hätte. Weil wir, glaube ich, alle das Gefühl haben, dass DNA schon sowas ist, was mir so ein Gefühl von Sicherheit gibt, was halt nicht wie ein Indiz ist oder irgendwas, sondern schon irgendwie so das Gefühl einem gibt, okay, das müsste für mich zumindest eine Erklärung geben, wie seine DNA an das Tuch gekommen sein könnte. Vor allem, es war ja nicht irgendwo, sondern es war ja beim Knoten, richtig?
Genau.
Das heißt, es ist halt für mich jetzt auch nicht, oh, er hat ihr das Tuch verkauft oder sowas, sondern es ist so mit der Tat auch irgendwie verknüpft. Und ich weiß, dass es nicht die Aufgabe ist, seine Unschuld zu beweisen. Und es reicht, Zweifel zu streuen. Deswegen zu sagen, ja, es hätte ja anders sein können und so weiter. Und es hätte ja jemand anders sie töten können. Aber mir würde das als Jury nicht reichen. Ich glaube, wenn du mir sagst, es hätte anders sein können, dann wie? Wie hätte es genau an die Stelle kommen können? So mich, ich müsste das, glaube ich, schon hören, damit ich wirklich daran glaube, dass es hier Zweifel gibt.
Ich glaube, das war es auch. Und es wurde ja auch an den Zigarettenstummeln gefunden. Es wurde auf dem Sperma, was auf ihrem Kleid war, was ihr falsch herum angezogen wurde. Auch diese Tatsache, dass ihr dieses Kleid falsch herum angezogen wurde, finde ich, ist auch so ein Indiz, dass sie das nicht selbst gemacht hat.
Ja, stimmt.
Und es gibt ja immer quasi verschiedene Wahrscheinlichkeiten, mit denen DNA-Profile Menschen zugeordnet werden können. Und zum Beispiel bei den Zigarettenstummeln und so war die Wahrscheinlichkeit, dass die DNA von einer anderen Person ist als von McGill, lag bei ungefähr 1 zu 1 Milliarde. Bei anderen Stellen, wo es gefunden wurde, lag es ungefähr bei, ich glaube, bei dem Knoten bei 1 zu 85.000. Bei dem BH, den man draußen gefunden hatte, der wohl von ihr stammte, weil auch ihre Leiche ohne BH war, lag die Chance bei 1 zu 320. Ich glaube aber, wenn man dieses Gesamtbild anguckt, das heißt, dass seine DNA oder Aspekte davon an diesen Sachen gefunden wurden, ist es ja auch so eine Gesamtschau. Man guckt sich ja nicht jedes bisschen für sich an, sondern hier gibt es verschiedene Stellen, wo die Wahrscheinlichkeit extrem hoch ist, dass die DNA genau von ihm stammt. Und ich glaube, dass das halt einfach so diese Gesamtschau quasi der Umstände und auch die vorangegangenen Verurteilungen, sowas wird ja oft in Prozessen nicht mit angeführt. Für mich ist das aber noch ein weiteres Indiz für seine Täterschaft, muss ich gestehen, weil er ja scheinbar in der Vergangenheit schon mehrmals mit extremer Brutalität Frauen angegriffen hatte und dafür ja auch immer zu langjährigen Haftstrafen verurteilt wurde. Zudem auch die Aussage seiner Ex-Partnerin, wenn er sie wirklich bedroht hatte und quasi berichtet hatte, weil sie meinte, dass er sie damit einschüchtern wollte. Dass er gesagt hat, hier, guck mal, ich habe schon eine Frau ermordet, verlass mich nicht. Dass er damit Kontrolle ausüben wollte über sie. Und das ist für mich irgendwie, passt das alles so zusammen. Die Tochter von Mary Gina, die auch zum Beispiel ein Buch über ihre Mutter geschrieben hatte, was man leider nicht mehr kaufen kann, hatte ja gesagt, dass sie sehr skeptisch gewesen war, als sie den Namen McGill gehört hatte. Dann hat sie später gesagt, dass sie nicht mehr skeptisch war und dass sie in dem Moment, als sie quasi die Erklärung auch von der forensischen Biologin gehört hatte, dass sie überzeugt war, dass das der richtige Mann ist. Das Interessante ist, ungefähr ein Jahr nach dem Urteil hat sie sich aber wieder an die Presse gewandt und hat gesagt, dass sie doch nicht glaubt, dass McGill alleine gehandelt hat. Laut ihrer Aussage gäbe es mehrere Widersprüche in den Darstellungen der Staatsanwaltschaft und viele Punkte, die wohl keinen Sinn ergeben hätten und wo die Staatsanwaltschaft und Polizei ihre Fragen nicht beantworten könnten. Was genau sie damit meint, weiß ich jedoch nicht. Also diese Widersprüche waren auf jeden Fall während des Prozesses scheinbar keinem oder keiner der anwesenden Journalisten und Journalistinnen aufgefallen und wurden möglicherweise dann ja auch wahrscheinlich nicht von der Verteidigung aufgegriffen. Es gibt leider kein öffentlich verfügbares Transcript des Trials oder zumindest noch nicht. Aber ich glaube, dass wenn da wirklich krasse Widersprüche gewesen wären, dass die Verteidigung das stärker hätte rausgearbeitet und dass diese Widersprüche möglicherweise auch in der Berichterstattung über den Prozess stärker aufgenommen und angesprochen worden wären. Deswegen frage ich mich, was sie damit meint.
Das finde ich auch spannend. Also ich meine, wir wissen aus anderen Fällen, dass es auch einfach nicht gute Verteidiger und Verteidigerinnen gibt. Also das vielleicht, oder nicht mal nicht gut, aber dass eine ganz bestimmte Strategie gefahren wird, die man für am erfolgreichsten halten würde. Und dann war das vielleicht keine. Aber ich weiß auch nicht so richtig, was man da überhaupt meinen könnte, weil, dass du vielleicht in der ganzen Zeit, die vergangen ist, für dich eine Theorie gebildet hast, an die du glaubst und dann erstmal irritiert bist, wenn dir gesagt wird, es ist was ganz anderes, womit du vielleicht nicht gerechnet hast, das verstehe ich dann schon. Und dann verstehe ich auch, dass nachdem du die Fakten siehst, denkst, ah, okay, ich glaub's doch. Schwierig wird halt dann der zweite Meinungs- oder dritte, keine Ahnung, auf jeden Fall dann die finale Meinung, dass sie doch wieder zweifelt, ohne zu sagen, was genau los ist.
Also ich meine zum Beispiel, wie soll denn meine Mutter McGill kennengelernt haben? Aber dafür gibt es ja Hinweise. Also ich habe ja einmal berichtet, dass Mary in der Nähe des Fish and Chip Shops gesehen wurde mit einem jungen Mann und die beiden sollen dann gemeinsam in Richtung ihrer Wohnung gegangen sein. Es gibt aber auch halt, wie gesagt, diese Aussage des Taxifahrers, der das noch ein bisschen anders beschrieben hatte und er meint, dass es einen jungen Mann gab, der auch vom Alter her zu McGill passen würde, wie auch der andere junge Mann, der Mary so ein bisschen verfolgt hatte. Er meint, er hatte Mary gesehen, sie habe zu diesem Zeitpunkt sehr betrunken gewirkt und der junge Mann sei quasi immer gegangen, wenn Mary auch gegangen war. Passt aber möglicherweise auch zusammen. Es kann natürlich sein, dass dieser junge Mann Mary von der Bar gefolgt war, gewartet hatte, bis sie im Fish and Chip Shop war und sie dann zum Beispiel angesprochen hatte. Das heißt, dass dieser junge Mann, der vom Taxifahrer beobachtet wurde, möglicherweise McGill war, der quasi schon sein Opfer ausgespäht hatte, ein absolutes Zufallsopfer, und sie dann angesprochen hatte. Sie als betrunkene Frau. Ich habe neulich so ein Reel gesehen, wo Menschen genau so einen Test gemacht haben an öffentlichen Orten in England, wo sie für sich eine Journalistin als ganz betrunkene Frau hingesetzt hatte und dann von extrem vielen Männern angesprochen wurde und teilweise auch wirklich nach Hause verfolgt wurde. Mhm. Und bei Mary wissen wir auch, dass sie super, super offen war, dass sie total gerne mit Menschen gesprochen hat, dass sie nicht gerne alleine war. Also es ist vielleicht möglich, dass wenn da ein junger Mann gekommen ist, der mit ihr geredet hat, gerade wenn sie ein bisschen betrunken ist, dass sie einfach mit ihrer total offenen, aufgeschlossenen Art nichts Böses natürlich vermutet hat und einfach dachte, ach, das ist ein junger Mann, der ist ja sogar in dem Alter von meinem Sohn, von Martin, das war ein ähnliches Alter. Ja, komm, weißt du was, dann trinken wir noch einen oder so. Oder was weiß ich, worüber sie geredet haben. Und ja, dass das wahrscheinlich, dass das eine Möglichkeit ist.
Ja gut, das verstehe ich dann schon mehr, weil ich glaube, es ist schon wahrscheinlich erstmal schwierig, sich vorzustellen, die eigene Mutter, wie sie mit jemandem deutlich jüngeren selbst, also Gespräche finde ich, also ich finde das auch normal, aber ich verstehe natürlich, dass wir ja auch nicht emotional involviert sind. Eine Tochter hingegen schon und vielleicht erstmal denkt, okay, das fände ich aber komisch, wenn meine Mutter jetzt mit so viel jüngeren Leuten irgendwie Kontakt hat oder Zeit verbringt irgendwie.
Also sie glaubt schon, dass McGill es war, aber dass er halt nicht alleine gehandelt hat.
Ach so,
dass
stimmt.
Da quasi große Lücken sind. Aber selbst da, ich finde, die ganzen Aussagen sprechen immer von einem jungen Mann. Und es wurde auch nur eine DNA gefunden. Und ich wüsste nicht, und ich finde diese Erklärung, dass die sich so getroffen haben, ergibt so viel Sinn, dass ich gar nicht noch eine zweite Person bräuchte, die da irgendwie als Mittler oder so auftritt.
Und im Gegensatz zur Jury glaube ich schon daran, dass er aus einem sexuellen Motiv gehandelt hat. Und da wäre es doch dann auch komisch, noch jemanden dabei zu haben. So, also ich wüsste halt nicht, warum das vorteilshaft wäre, wenn du vielleicht, wenn das deine Intention ist und du jemanden findest, der vielleicht angetrunken ist, der eh schon vielleicht offen ist und freundlich und mit dem du dich gut unterhalten kannst, dann ist es doch vielleicht auch nicht so, also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was der Plan wäre, das mit mehreren Leuten zu machen.
Ich finde auch, dass es für mich total viel Sinn ergibt, dass es wirklich einfach so ein Verbrechen aus der Möglichkeit, aus der Situation heraus war und dass Mary als Opfer zufällig ausgewählt wurde, dass da halt gar nicht irgendeine... Und das ergibt für mich total viel Sinn, irgendwie in Anbetracht der Umstände, wie es auch geschildert wurde. Und ich frage mich so ein bisschen, ich weiß es nicht, aber für Gina war das natürlich auch so ein ganz, ganz schlimmes, wie für ihre ganzen Geschwister, ein ganz, ganz schlimmes, ganz, ganz traumatisierendes Erlebnis. Sie hat ja immer dafür gekämpft. Sie hat sich immer wieder an die Polizei gewandt und nachgefragt. Sie hat ein Buch über ihre Mutter geschrieben. Und das war so quasi im Vordergrund ihres Lebens, habe ich das Gefühl, so wie das ein bisschen geschildert wird. Und ich frage mich, ob wenn du das über 35 oder 36 Jahre lang machst und das so ein wichtiger Teil deines Lebens ist, ob es dann schwer ist, zu akzeptieren, vielleicht auch, dass es abgeschlossen ist. Dass das wirklich alles ist. Dass es vielleicht einfach wirklich so einfach war. Und dass du quasi denkst, also beim Anfang hat sie auch gesagt, ja, und jetzt kann sie quasi den Rest ihres Lebens und ihres Ruhestands auch genießen. In dem Sinn, dass dieser Stein vielleicht auch von ihren Schultern weg ist. Aber was ist, wenn das halt nicht eintritt? Was ist, wenn dieses Gefühl der Entspannung nicht eintritt, weil diese Traumata halt so tief liegen, dass es halt eben nicht mit einem Schuldspruch getan ist. Dass da noch viel mehr ist, was aufgearbeitet werden müsste. Und dass dieses Gefühl, was du hast, was vielleicht durch die Tat ausgelöst wird, nicht weggeht. Weil es eben nicht nur dieses Gefühl ist, da ist der Täter noch da draußen, sondern viel mehr. Und dass dieses Gefühl, was immer noch auf dir lastet, dass du das dann vielleicht insofern interpretierst, dass du sagst, es muss einen Grund für dieses Gefühl geben und der Grund muss daran liegen, dass die Tat noch nicht vollständig aufgeklärt ist vielleicht.
Und ich glaube, was auch eine Rolle spielen kann, ist, weil ich glaube, einen Menschen zu verlieren ist so oder so hart, dann, dass die Person getötet wird, ist noch härter. Aber ich glaube, dass es auch vielleicht noch eine neue Stufe erreicht, wenn du in Erwägung ziehen musst, dass sie ein Zufallsopfer war. Weil dann kommt zusätzlich zu all dem allen noch hinzu, es hätte auch jemand anders sein können. Wäre sie nur einen anderen Weg gegangen, wäre sie vorher nach Hause gegangen. Dann, ich glaube, das sind so viele neue Fragen und Zweifel und Sorgen, die damit reinkommen, die noch on top sind, dass du fast lieber hättest, so krass das klingt, dass es einen Grund gab, dass es jemand auf ihre Mutter abgesehen hat und nicht, dass sie einfach willkürlich oder zufällig ausgesucht wurde.
Ich glaube halt, dass wirklich diese Zufälligkeit, die du ansprichst, halt wirklich ganz, ganz schwer auch zu ertragen und zu verstehen auch irgendwie ist, weil das ist ja jetzt nicht zu verstehen, weil es halt es ist ja einfach, ich glaube, es ist einfach kaum zu verstehen. Ich glaube, was im Fall Gina vielleicht auch noch mit hineinspielt, Gina war ja 2 Jahre alt, als ihre Mutter ihren Vater, also Ginas Vater Joe, verlassen hat, ihren ersten Ehemann. Und das heißt, dass das Verhältnis natürlich auch angespannt war ganz lange und, glaube ich, ein ganz schwieriges Verhältnis gewesen war. Und sie hatte gesagt, dass sie aber sich einige Wochen vor Marys Tod mit Mary getroffen hatte und dass sie zum ersten Mal so das Gefühl hatte, dass Mary sich ein bisschen öffnet. dass sie ihre Mutter ein bisschen näher kann und kommt und vielleicht so ein bisschen die Frau hinter dieser Maske und hinter diesem, wie sie meinte, aufgemalten Lächeln, was sie immer getragen hat, kennenzulernen. Und das spielt, also ich glaube, das muss auch so schlimm sein. Wenn du das Gefühl hättest, hey, ich war gerade an dem Punkt, wo vielleicht ich und meine Mutter wirklich Fortschritte in unserer Beziehung gemacht haben und wie viel ein Täter dann stiehlt. An welchen Fall ich total oft denken musste, bei diesem Fall ist der Fall Snowball, den wir mal vor vielen, vielen Jahren besprochen hatten, weil ich nämlich auch im Rahmen der Ermittlungen hier so ein bisschen mich wieder mal beschäftigen musste mit der Geschichte der DNA-Analyse. Das ist nämlich ganz interessant, weil tatsächlich ja 1984 schon DNA-Proben am Tatort quasi gesichert wurden, hat damals nichts ergeben, weil die DNA-Analyse beziehungsweise auch die Verwendung der DNA-Analyse in der, ich sag mal, Spurensicherung bei der Lösung von Verbrechen damals noch so absolut in den Kinderschüchen gesteckt haben. Damals ging das gerade erst so los. 1988, glaube ich, gab es die erste Verurteilung, die quasi aufgrund von DNA-Beweisen erwirkt wurde. Aber ich fand es total toll irgendwie, dass die Ermittler damals schon so weit gedacht haben und ja eigentlich schon genau auf die richtige Spur gekommen waren. Nämlich, dass der Fall irgendwann durch DNA gelöst werden wird. Und was ich bei dem Fall auch besonders toll fand, ist, dass wir sehen, und das sehen wir ganz oft nämlich nicht, wie alle paar Jahre immer wieder versucht wurde, DNA zu sichern, beziehungsweise DNA zu analysieren. So dass nicht gesagt wurde, ach, wir haben es einmal probiert, das war es jetzt. Wir haben es zweimal probiert, das war es nicht. Wir haben es dreimal probiert. Sondern dass wirklich der Tatsache, dass sich die Wissenschaft und die Technik so stark weiterentwickelt hat, Rechnung getragen wurde. Hm. Indem immer wieder neu versucht wurde. Was sich nämlich zum Beispiel über die Jahre ja geändert hat, was wir wissen, ist einfach quasi, wie fein diese Technik ist. Wie viel DNA man braucht, um ein Profil zu erstellen. Und dann früher war es ja auch zum Beispiel, wie viel Blut brauchst du, um was zu analysieren. Da ist die Technik ja so viel genauer und feiner geworden. Und das ist auch so ein bisschen das, was ich am Ende gedacht habe. Und was diesen Fall, finde ich, auch so auszeichnet. Denn ich finde, dass dieser Fall stellvertretend steht oder ja einer von diesen Fällen ist, die zeigen, dass sich all diese Menschen, die da draußen sind und denken, sie seien the one who got away, möglicherweise nicht the one who got away sind, sondern dass sie geschnappt werden, weil die Technik sie einholt. Dass so viele Menschen, die, und wir sehen das, wie viele Mordfälle, wie viele Serien Täter geschnappt werden, wie viele Taten aufgeklärt werden, weil nochmal mit neuem Blick auf die Beweise geguckt wird und einfach mit dem neuesten Stand der Technik nochmal untersucht wird. Und das, finde ich, ist so eine tolle Entwicklung. Und ich finde, dass dieser Fall genau das zeigt. So diese Beharrlichkeit, dieses Nicht-Aufgeben und die Tatsache, dass die Antwort theoretisch immer vor Ort war und man einfach nur quasi die Loop entwickeln musste, um sie zu entdecken.
Ja, voll. Ich finde das auch sehr spannend und ich meine, das sehen wir ja aktuell in vielen Fällen, die, und das, ich finde, DNA ist sowas ganz Erstaunliches, weil es sich quasi, genau wie du erklärt hast, in die Richtung entwickelt von, oh, es wird immer genauer und oh, wir verstehen immer besser, was es bedeutet und so weiter. Und es zum Beispiel andere Ermittlungsmethoden gibt, wo es fast so ein bisschen andersrum ist, wo die neuesten Erkenntnisse und Forschungen und sowas eher zeigen, so sollten wir vielleicht nicht mehr ermitteln. So manchmal, wenn es um Blutspritzer zum Beispiel Analysen geht, was, glaube ich, sehr lange gemacht wurde und mittlerweile man so denkt, das ist alles auch nicht mehr so ganz aktuell. Oder wir hatten ja den Fall mit dem Feuer, was auch ja auch so gezeigt hat, so okay, damals dachte man, das wäre alles so sicher. Und je mehr wir uns entwickeln und je mehr man lernt, umso besser kann man ermitteln, weil das Ziel ist ja, die Wahrheit zu finden. Nicht ein Ergebnis zu finden, nicht jemanden zu inhaftieren, sondern den wahren Täter, die wahre Täterin ausfindig zu machen. Ja. Das finde ich so spannend.
Absolut. Und irgendwie besteht ja so die Hoffnung, weil es ja auch genau in die andere Richtung nämlich geht, dass auch ganz viele Menschen, die jahrzehntelang unschuldig im Gefängnis saßen, aufgrund von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, aufgrund von DNA-Analysen, jetzt freigesprochen werden. Und da gibt es auch so viele. Und ich glaube, es ist, wie du sagst, es ist, dass mit jedem Schritt, den sich die Wissenschaft, die Technik weiterentwickelt, wir immer einen Schritt dichter oft an die Wahrheit kommen. möglicherweise, das kommt natürlich immer noch auf den individuellen Fall drauf an. Es gibt auch andere Gründe, wie gesagt, wie hier zum Beispiel ein Transfer quasi von DNA, warum DNA an einen Tatort zum Beispiel kommen kann und so. Aber ich finde, dass das einfach total beeindruckend ist und eine Sache, die mir krass viel Hoffnung gibt. Denn das Interessante ist ja zum Beispiel, dass dieser Fall vor Gericht war, als wir schon Puppies in Crime hatten. Und Puppies in Crime schon 1,5 Jahre lief. Und das finde ich irgendwie einfach total toll.
Weil das halt so krass ist, dass ich gar nichts von dem Fall dann mitbekommen habe, ehrlich gesagt.
Ich muss sagen, dass dieser Fall super, ich will nicht sagen super wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, weil er hat natürlich schon viel Aufmerksamkeit bekommen, aber es gibt eigentlich nur Zeitungsartikel. Mhm. Und zwar von vielen, von bestimmten Zeitungen. Das heißt, hauptsächlich aus Schottland und ich glaube noch BBC haben drüber berichtet. Aber die Quellenlage ist da jetzt auch nicht so rosig. Also,
Ja, es ist natürlich auch so, dass solche Fälle natürlich gerade in einer Zeit, wo True Crime ja auch, ich will nicht sagen Hype hat, weil das ist, finde ich, irgendwie nicht richtig, aber wo viele Dokus, finde ich, rausgekommen sind und natürlich, und das sagen wir oft, immer so der Fokus eher auf so Serientätern, Serientäterinnen, möglichst brutale, skurrile, schlimme Fälle gezeigt werden, was jetzt so große Medien angeht, dass so Zeitungsartikel wahrscheinlich meistens wirklich gar nicht die breite Masse so erreichen, weil sie so fast überschattet werden von diesen ganzen großen Namen und das ist halt mega schade. Mhm. Umso schöner finde ich aber jetzt, dass gerade durch True Crime Podcasts viel mehr auch solche Fälle aufgearbeitet und angehört werden.
Ja, es war so ein bisschen das, was du neulich gesagt hattest, dass man oft Fälle vielleicht doch nicht macht, weil man denkt, ach, das ist doch ein bisschen zu wenig. Aber es sind halt genau diese Fälle eigentlich, wo man genau mal drauf blicken sollte.
Ja, ich glaube, dass man dann halt einfach so ein bisschen, und das hattest du ja in deinem Fall gesagt, weil ich glaube, es ist ja zumindest für uns nicht so sehr die Entscheidung, dass wir sagen, oh, uns ist das zu wenig, irgendwie zu wenig Infos auch. Aber oftmals finde ich es immer schade, weil solche Fälle sehr wenig Details über die Opfer dann herausbringen. Und ich glaube, wir haben immer beide den Anspruch daran, irgendwie den Opfern so ein bisschen Charakter und Gesicht zu geben. Mhm. Und das fällt mir immer auf, wenn es nur Zeitungsartikel sind. Und aber gleichzeitig ist es ja auch Quatsch, dann die Fälle nicht zu machen, weil dann kriegen sie ja auch kein Gesicht. So gar nichts dann. Mhm. Und dann muss man sich eher damit so zufrieden geben, okay, ich versuche das reinzubringen, was es gibt. Und ja.
Und ich glaube auch, dass hier war es besonders schade, weil ihre Tochter hatte ja unter dem Pseudonym Jennifer Ullman ein Buch über Mary geschrieben, Pearls and Diamonds, benannt nach ihrem Lieblingslied von Kitty Callan, Little Things Mean a Lot. Aber das Buch war leider nicht mehr verfügbar. Das hatte sie irgendwann im Selbstverlag rausgebracht. Mhm. Und so, dass man das halt weder als E-Book noch irgendwie sonst kaufen konnte. Es gab auch keine gebrauchten Exemplare mehr. Mhm. Aber ich finde, dass das auch eigentlich ein ganz schöner, auch ein Abschluss ist, insofern, dass wir hier eine Frau haben, deren Lieblingslied Little Things Mean a Lot war. Und wenn man sich anguckt, was letzten Endes den Fall quasi gelöst war, waren es die ganz, ganz kleinen Dinge, nämlich die DNA.
Stimmt.
Die dann am Ende doch so viel bedeutet haben.
Ja, ja. Stimmt. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Abschluss. Und damit können wir jetzt vielleicht ein ganz kleines bisschen aufatmen, denn hier kommt unsere Puppy Break.
Yay!
Unsere heutige Puppy Break wurde uns von Johanna zugeschickt und ich fand die total witzig, deswegen musste ich unbedingt darüber sprechen. Und zwar geht es um Schnabeltiere, was ja sowieso super einzigartige und irgendwie faszinierende Tiere sind. Und ich bin sicher, so ganz viele Fakten über Schnabeltiere hat komischerweise jeder irgendwie abgespeichert. Zum Beispiel, dass sie die einzigen Säugetiere sind, die Eier legen oder dass männliche Schnabeltiere so einen Stachel haben, der Menschen sehr, sehr, sehr wehtun kann. Aber der Fakt, den uns Johanna zugeschickt hat, über den ich tatsächlich nichts wusste, ist, dass Schnabeltiere unter UV-Licht leuchten. Das Fell ist dann so bläulich-grün, nennt man, ich kann das Wort nicht aussprechen, fluoreszierend. Tut mir leid, irgendwie ist es ein ganz schweres Wort für mich. Und das ist so ein Fakt und Johanna hat es auch so gut gesagt, so super interessant, aber irgendwie auch nutzlos. Und ich denke mir so, ja irgendwie schon, aber gleichzeitig nie nutzlos, weil Fakten über Tiere immer cool sind.
Vor allem, was ist denn schon nutzlos? Ja. In welchem Kontext? Also aus einer wirtschaftlichen Betrachtungsweise. Manche Sachen sind einfach cool.
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen nutzlos, weil man sich, glaube ich, nicht vorstellen kann, warum also was ist der Benefit des Schnabeltiers davon? Also wie oft müssen sie leuchten unter UV-Licht? Also was ist genau der Gedanke der, weiß ich nicht, nicht der Evolution, aber irgendwie der Natur dahinter? Und vielleicht finden wir das auch noch raus. Vielleicht gibt es dafür eine Begründung. In den Studien, die ich jetzt dazu gelesen habe oder die Artikel, die Studien zitiert haben, war das jetzt auch eher nur so was Faszinierendes und dass man sowieso in die Richtung forscht und das auch bei anderen Tieren erforscht. Aber die Schnabeltiere waren wohl bis jetzt halt die, bei denen das aufgefallen ist. Und ich habe auch so ein Foto davon gefunden. Das fand ich auch ganz cool. Es ist halt so bläulich-grün. Jetzt auch nicht so Neonleuchten, also so dürft ihr es euch nicht vorstellen. Aber ich fand, es sah ganz cool aus.
Ich glaube, damit wären Schnabeltiere auf jeden Fall extrem gute Gäste auf einer Party.
Ja, sie hatte uns auch so ein Video geschickt, das können wir vielleicht mal posten. Es war so ein kleiner Comic, der das, glaube ich, so ein bisschen aufgegriffen hat. Und der war total niedlich, weil da kam, glaube ich, ich sag nicht, worum es geht. Wir posten das, dann könnt ihr euch das auch angucken. Es war ganz süß. Ging nicht um eine Party, aber um ein anderes Szenario, in dem das vielleicht auch lustig wäre. Und damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Hast du eine Empfehlung dabei?
Ja, es ist eine Empfehlung, die ich schon ganz, ganz lange machen wollte, aber die ich mich zurückhalten musste. Und zwar möchte ich ein Buch empfehlen und damit gewissermaßen auf einen aktuell laufenden Hype-Train aufspringen. Das Buch, beziehungsweise der Name, sagt euch bestimmt was, wenn ihr gerne Bücher lest, aber vielleicht auch, wenn ihr gerne Serien guckt, beziehungsweise Filme. Die Filmadaption ist nämlich auch gerade rausgekommen, aber ich möchte über das Buch sprechen. Dieses Buch ist nämlich so gut. Wir haben ja vor einiger Zeit schon über Amandas Hot Take mit den Romance gesprochen. Und ich hatte auch wirklich zu dem Zeitpunkt schon sehr lange keine Romance-Bücher mehr gelesen. Und dann dachte ich so, auch irgendwie möchte ich aber doch ein bisschen Romance lesen. Und ich hatte Red, White and Royal Blue schon sehr, sehr lange im Regal stehen. Und dann dachte ich, okay, ich fange mal an. Worum geht es? Es geht um Alex, den Sohn der amerikanischen Präsidentin und seine, ich sag mal, leichte Feindschaft mit dem britischen Prinz Henry, nicht Harry, Prinz Henry. Und die beiden können sich auf den ersten Blick überhaupt nicht leiden. Dann gibt es einen kleinen internationalen Vorfall bzw. Skandal mit Kuchen. Und die beiden müssen sich dann doch ein bisschen besser kennenlernen. Und sagen wir es mal so, Alex ist vielleicht überrascht, was für ein Mensch sich hinter der Fassade von Prinz Henry versteckt. Das Buch ist so witzig. Es ist perfekt. Es ist, ich weiß nicht, ich habe viel darüber nachgedacht, was ich bei Romance mag. Und ich möchte das Gefühl haben, dass ich richtig Schmetterlinge im Bauch habe, dass ich mich wirklich in die Charaktere verliebe und um das Ganze drumherum. Und das hatte ich. Ich musste viel lachen. Und darüber hinaus ist das ganze Szenario super spannend, weil es nämlich auch um die Wahl, die Präsidentschaftswahl in den USA geht. Und es ist wirklich bis zum Schluss unglaublich spannend. Falls ihr also ein unglaublich gutes Romance-Buch lesen möchtet, kann ich es euch total ans Herz legen. Ich fand es so gut und habe seitdem den schlimmsten Book-Hangover mal wieder und bin da immer noch nicht raus, leider.
Ich glaube, wem der Film zumindest auf jeden Fall was sagt, ist, wer YouTube-Videos guckt. Denn die letzten 2-3 Tage wurde ich mit der Werbung für diesen Film so bombardiert. Jede dritte Werbung war der Trailer von dem Film. Also, sag mal bitte, ob das auch bei euch so war oder ob das halt mein Internet ist, das zuhört und mir deswegen die Werbung gezeigt hat. Das kann nämlich tatsächlich auch sein.
Ich glaube, dass der Film sehr gut sein soll. Ich würde euch trotzdem das Buch ans Herz legen. Weil dieses Buch ist so gut geschrieben. Oh mein Gott. Die Geschichte ist einfach so schön.
Ja, ich finde, also ich habe ja meine Meinung zu Romance schon sehr doll erklärt. Wobei ich damals nicht gesagt habe, und ich glaube, das könnte man jetzt hinzufügen, ist, dass ich Queer Romance immer eher noch eine Chance geben würde als Hetero Romance, so komisch das klingt, weil ich einfach immer eher die Hoffnung habe, dass da nicht so ganz viele super krasse Tropes sind und vielleicht nicht so viel cringer Dialog. Kann auch komplett falsch liegen. Dafür lese ich nicht genug Romance, um dazu was zu sagen. Ist nur mein Gefühl. Meine Empfehlung ist etwas, worüber ich auch länger nachgedacht habe, ob ich es empfehlen soll. Und normalerweise, es geht auch um mein Buch, wenn ich Bücher empfehle, dann achte ich schon so ein bisschen drauf, dass es so für ein bisschen die breite Masse ist, dass es nicht so super kontrovers ist. Und bei dem gehe ich jetzt ein Risiko ein. Und deswegen wäre es schön, wenn man vielleicht kurz auch schon mal sich vormerkt, dass es ein kontroverses Buch ist. In dem Sinne einfach nicht kontrovers, was die Themen angeht, aber kontrovers, ob man es mag oder nicht mag. Und zwar geht es um The Writing Retreat von Julia Bartz. Ich habe, das ist eine Neuerscheinung von diesem Jahr, und ich hatte das auf dem Schirm, bevor es erschienen ist, weil Goodreads das, glaube ich, announced hat und ich den Inhalt irgendwie total spannend fand. Es wurde so erklärt als Thriller von irgendwie mehreren Autorinnen, die so ein Writing Retreat machen, also so ein, weiß ich nicht, wie man das auf Deutsch sagen würde, so, jetzt sollte ich Bootcamp sagen, ist auch kein deutsches Wort. So,
ich glaube, man nennt das mittlerweile auch
okay, Retreat. Okay, also so, sie gehen in eine Hütte, es schneit und die Aufgabe ist so, dass alle einen Roman schreiben sollen unter der Aufsicht von einer ganz, ganz erfolgreichen Autorin, die die so ein bisschen coacht und unter ihre Fittiche nimmt. Und dann passieren schlimme Dinge. So, das war so das, was ich verstanden habe und ich fand, das klang super gut. Und dann kamen die Bewertungen und die waren nicht so gut. Das war extrem durchwachsen und ist auch jetzt immer noch bei so einem 3, irgendwas bei Goodreads, was meistens kein gutes Zeichen ist. Mhm. Und ich war schon so, oh, ich glaube, dann ist es, glaube ich, nichts für mich. Und dann hatte ich es irgendwann in meiner Bibliotheks-App als Hörbuch gesehen und war so, weißt du was, ich höre es jetzt einfach. Und ich fand es ganz gut und war dann etwas überrascht davon, weil ich es fast nicht gehört hätte oder gelesen hätte, weil ich so von diesen Bewertungen überrascht war. Und man muss halt schon sagen, und das ist auch ganz wichtig, das ist so ein, es ist offiziell ein Thriller. Ich würde vielleicht nicht unbedingt Thriller sagen, sondern mehr so ein bisschen Horror und weird, so ein ganz bisschen, sehr übertrieben, extrem over the top, aber unterhaltsam. So ein bisschen wie so ein schlecht gemachter Horrorfilm. So fühlte sich dieses Buch an. Und ich glaube, wenn man einen Thriller liest und so eine ganz logische Reihenfolge und Erklärung für alles sucht und möchte, dann ist das Buch auch, glaube ich, nix. Aber wenn man ein Buch lesen möchte, in dem es einfach so ein bisschen weird ist und sehr übertrieben, sich wie so ein Fiebertraum anfühlt, dann würde ich dem auf jeden Fall eine Chance geben. Und deswegen wollte ich es doch empfehlen. Für die, die vielleicht auch gehadert haben damit, die das vielleicht auch lesen wollten. Hm. Ich würde es versuchen. Mit der richtigen Erwartungshaltung.
Ich liebe ja schlechte Horrorfilme. Das ist ja eins meiner, meiner Lieblingsgenres. Also ich gucke Horrorfilme ja mit unterschiedlichen Ansprüchen. Es gibt einmal die Horrorfilme, die ich gucke, weil ich denke, oh, die könnten richtig gut sein. Dann gibt es die Horrorfilme, wo ich weiß, dass sie scheiße sind und dann gucke ich das mit Genuss. Außer es ist wirklich so ganz schlecht. Manchmal denkst du auch nur so.
Ja.
Selbst für einen schlechten Horrorfilm war das jetzt irgendwie scheiße schlecht. Meinst du, dass es mir gefallen könnte?
Ich glaube schon, tatsächlich.
Oder ist es zu crazy?
Ich würde es versuchen.
Ist es was für den Herbst oder für den Sommer?
Es ist eher für den Herbst, weil dieses ganze Setting. Mhm. Und ich glaube, es ist im Frühling. Oh, ich will nicht lügen. Ich glaube, es ist im Frühling rausgekommen. Aber eigentlich fand ich genau Winter und Schnee, wobei man sagen muss, und das haben auch einige kritisiert, und das stimmt vielleicht schon, man erwartet so ein richtiges, weil die sind dann eingeschneit, das steht auch in der Beschreibung, und man erwartet dieses Setting von, oh, wir sind eingeschneit und so. Das spürt man jetzt nicht, also es wird nicht ständig beschrieben, oh mein Gott, wir sind jetzt die ganze Zeit eingeschneit und wir kommen nicht raus. So, ja, es ist so, und du weißt das auch als Leserin, aber es ist nicht, glaube ich, so dieses klassische, oh, wir sind in einer Hütte und überall ist Schnee und Winter-Cosiness. Mhm. Sowas. Okay, eingeschneit ist wahrscheinlich nie cozy, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Und was ich sagen muss, weil ich weiß auch, dass das Leute überrascht hat. Ich denke nicht, dass es ein Spoiler ist, weil ich nicht sage, um wen es geht. Aber es gibt explizite Spicy-Szenen. Also wenn ihr das nicht mögt, dann würde ich das vielleicht auch nicht lesen. Unbedingt. Weil man rechnet, finde ich, nicht so wirklich damit mit in so einem Thriller.
Nee, hätte ich jetzt gar nicht gut gerechnet.
Deswegen, ja. Aber mich hat es halt nicht so gestört. Und ich hasse normalerweise Spice, möchte ich kurz sagen. Also, wenn ihr was für vielleicht die Herbstzeit für Spooky Season sucht, dann könnt ihr es ja versuchen. Vielleicht gibt es ja auch bei euch das in der Bibliothek und ihr müsst kein Geld dafür ausgeben. Oder nicht so viel Geld vielleicht.
Hast du einen Hot Take?
Ich habe einen Hot Take, der ist mir irgendwie einfach eingefallen. Und ich weiß, dass uns das jemand von euch zugeschickt hat. Und ich weiß nur, dass ich es gelesen habe und es ist auch schon ein bisschen länger her und ich konnte gar nicht rausfinden, wer das war. Deswegen entschuldigt bitte. Aber uns hatte jemand bezüglich Zugfahrten geschrieben, dass er oder sie lieber gegen die Fahrtrichtung sitzt.
Ich erinnere mich an
die. Ja, ne? Und die Sache ist, ich habe da, irgendwie kam mir das jetzt wieder hoch. Und damals, als ich das gelesen habe, war ich so, oh, spannend. Ich selbst habe keine Probleme. Es gibt ja Leute, die denen schwindelig wird, die das nicht so gut abkönnen. Aber da gehöre ich nicht zu. Aber ich war so, mein erster Instinkt war, aber ich sitze schon lieber in Fahrtrichtung. Und als ich jetzt wieder drüber nachgedacht habe, war ich so, stimmt das überhaupt? Ich habe das nie, glaube ich, hinterfragt, weil ich immer so das Gefühl hatte, das ist die richtige Antwort, zu sagen, ja, Fahrtrichtung ist besser. Und ich habe nie für mich selber hinterfragt, ob ich das auch so empfinde. Und das hat mich so ein bisschen, darüber habe ich sehr viel nachgedacht jetzt und war so, vielleicht sollte ich das nächstes Mal darauf achten, ob ich nicht das vielleicht doch besser finde, gegen die Fahrtrichtung.
Ich frage mich, warum. Also ich persönlich sitze auf jeden Fall immer gerne in Fahrtrichtung, aber ich bin ja auch eins, da haben wir ganz, ganz früher mal drüber geredet, von diesen Kotzkindern, denen früher immer auch auf einer Klassenfahrt und so übel geworden ist, im Bus, das Kind, was sich zweimal auf Busfahrten übergeben hat, im Bus, extrem peinlich gewesen ist mir das damals. Und auch so sonst, ich habe mich auf meinem Mietwagen übergeben und so. Und mir ist neulich, war ich in einem Auto und saß auf dem Beifahrersitz, was bei mir ja nicht oft vorkommt, weil ich am liebsten immer selber fahre. Und es ist mir so schlecht geworden. Und das hatte ich schon so lange nicht mehr irgendwie. Und da habe ich wieder dran gedacht, dass ich zum Beispiel auch nicht aufs Handy gucken kann, so richtig gut, wenn ich im Auto sitze. Und deswegen sitze ich, glaube ich, lieber in Fahrtrichtung.
Ja, das ergibt ja auch.
Also ich versuche zumindest immer in Fahrtrichtung zu sitzen.
Ja, weil ich kann schon verstehen, ohne selbst das also nachzufühlen oder nachfühlen zu können, dass es einen verwirrt, also dass es schon einen irgendwie natürlich durcheinander bringt, wenn du halt die Landschaft quasi so, ich weiß gar nicht, wie man das dann so beschreiben soll, sie zieht ja nicht an dir vorbei, sondern halt irgendwie andersrum, falsch rum zieht sie an dir vorbei, ohne dass du das schon ab oder sehen kannst, sondern du siehst erst, wenn sie schon vorbeigezogen ist. Und dass das natürlich wahrscheinlich seltsam ist fürs Auge. Aber gerade, weil ich damit ja keine Probleme habe, war ich so, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht. Aber ich weiß ganz bewusst, dass wenn ich manchmal, ich bin so jemand, ich schnall immer nicht, wo die Fahrtrichtung ist, wenn ich mir Sitzplätze reserviere im Zug. Das heißt, ich habe schon super oft dann die reserviert, die gegen die Fahrtrichtung waren und dachte und habe mich dann immer geärgert. Und jetzt, wo ich drüber nachdenke, war ich so, also eigentlich muss ich mich jetzt auch nicht ärgern, weil es ist ja nicht, dass ich jetzt den schlechteren Sitzplatz genommen habe. So als ob ich nicht das Beste für mein Geld rausgeholt hätte, weil mich stört es ja gar nicht. Also darüber habe ich nachgedacht.
Ich glaube, dass man total viel von der Gesellschaft auf Sachen konditioniert ist, die man dann einfach so hinnimmt, ohne sie zu hinterfragen irgendwie.
Ja.
Ja.
Was das auch für mich ist, ist dieses, und darüber haben wir ganz am Anfang mal geredet, ist, dass die Decke nicht mit der Knopfleiste oder was auch immer oben sein darf.
Das kann ich nicht.
Ich schon. Und ich habe jetzt embraced Anarchie, dass das für mich einfach egal ist. So, I don't care. Und das, normalerweise habe ich früher das dann extra umgedreht, weil ich wirklich dachte, ja, das ist halt falsch, was ich mache. Aber who cares?
Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich muss auch jeden Abend, ich muss so ein Seitenschläferkissen, ohne dass ich nicht schlafen kann. Oder falsch, ich kann schon ohne schlafen, ich möchte es nur nicht. Und das war original gestern falsch herum. Sofort, es muss immer erstmal gerichtet werden. Ich finde das, ich weiß nicht wieso. Ich kann dann auch, wenn ich denke, manchmal denke ich, ach komm, geht so. Nee, ich muss es einfach ändern dann, weil es mich so aufregt.
Ist ja Komfort vielleicht.
Ich frage mich, ob es ist, dass dann halt die, aber es ergibt auch keinen Sinn. Weil ich habe mich gerade gefragt, ob es ist, weil die Knöpfchen dann an dein Gesicht schlagen könnten. Aber es ist ja auch manchmal Reißverschluss. Aber der Reißverschluss ist ja auch unangenehm.
Das muss ich sagen, zum Beispiel jetzt bei der Decke, die ich aktuell habe, da hat es mich jetzt doch gestört, weil Knöpfe stören mich nicht und Reißverschluss stört mich auch nicht. Aber ich habe so eine zum Binden unten. Und da sind diese Fransen dann die ganze Zeit in meinem Gesicht gewesen. So diese, und dann war ich so, okay, das ist doch schon auch nervig. Da habe ich es dann doch umgedreht. Aber bei nur so Knöpfen stört es mich meist nicht. Vielleicht habe ich meine Decke, das kann halt sein, ich habe meine Decke aber auch nie so nah am Gesicht. Ich habe die immer so auf Brusthöhe, weil meine Arme halt auch immer rausgucken.
Meine ist immer über die Schulter gezogen.
Ja.
An meinem Gesicht.
Dann ist es vielleicht auch das. Könnt uns ja mal sagen, was eure Präferenzen sind in beiden Bereichen?
Ja.
Fände ich sehr interessant.
Noch eine kleine Geschichte aus Olafs Leben. Es ist ja aktuell sehr heiß. Das heißt, ich habe gestern Olafs Haare geschnitten. Er sieht jetzt wieder aus wie ein zerrupftes Hühnchen.
Oh nein.
Mein Freund meinte nur so, oh, so schlimm war es schon lange nicht mehr. Es lief richtig gut. Ich war richtig, richtig stolz. Und ja, jetzt sieht Olaf wieder ein bisschen zerfleddert aus. Er sieht aus, als ob er ein sehr viel aufregenderes Leben führt, als es tatsächlich der Fall ist, auf jeden Fall.
Vielleicht hat er jetzt Street Credibility.
Ja, aber es war so wichtig, weil es wirklich ja noch jetzt noch mal so heiß geworden ist und mussten die Haare noch mal ab. Vor allem auch, weil Heidi so einen süßen Haarputz hat aktuell, von dem wir getroffen, und dann war ich direkt motiviert, Olaf auch einen süßen Haarputz zu verpassen. So. Hat so semi geklappt.
Und das ist doch ein gutes Thema, um vielleicht die Folge zu beenden mit der putzigen Geschichte. Und wir hoffen, euch hat diese Folge gefallen. Wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda.
Ich bin Marieke.
Und das ist Puppies in Crime.
Tschüss.
Did you know 38% of Ohio's teenagers have spent money on gambling in video and online games? Items like mystery boxes, skins, and spin to win mimic gambling, putting children at a higher risk of experiencing a gambling disorder as an adult. So get in the know about youth gambling and start the conversation with discussion guides, parent resources, and more at changethegameohio.org. That's changethegameohio.org.